SWR 1, der Feiertag morgen mit Hans-Michael Ehl.
Mit Hans-Michael Ehl. Herzlich willkommen.
Manche Länder kennen ihn als Feiertag, manche nicht. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist nicht überall ein Feiertag wie bei uns in Deutschland. Was schätzen die Menschen am zweiten Weihnachtsfeiertag? Mein Kollege Utku Pasakaya hat Menschen in Stuttgart gefragt.
Wir werden ausschlafen und dann abends essen wir die Reste vom Heiligabend und vom ersten Weihnachtsfeiertag. Das ist der Plan.
Der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Weihnachtsfeiertag?
Na, beim ersten hat man noch richtig Lust zu feiern. Da kommt dann die ganze Familie, das wird eine große Sache. Und am nächsten Tag ist man natürlich dementsprechend angeschlagen und erholt sich von Weihnachten.
Also braucht man den zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwie schon?
Ganz dringend braucht man den. Das ist der wichtigste im Prinzip.
Wie wichtig ist für Sie der zweite Weihnachtsfeiertag?
Der ist mir sehr wichtig zum Ausruhen. Also ich selber persönlich werde richtig schön ausruhen und die Zeit dahingehen lassen. Richtig ruhige Tage.
Die sind alle gleich wichtig. Die Feiertage sind für mich insgesamt eine schöne Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.
Wie verbringen Sie den zweiten Weihnachtsfeiertag?
Ja, vermutlich zu Hause und beim Pferd.
Das Pferd braucht Pflege oder?
Das Pferd braucht Liebe. Es ist das Fest der Liebe. Deswegen braucht das Pferd die Liebe.
Weihnachten geht heute in die Verlängerung, am zweiten Feiertag. Viele Menschen sind jetzt schon sehr satt und auch ein bisschen müde. Aber Schlappmachen gilt nicht. In vielen Haushalten wird weiter gefeiert und weiter geschenkt. Zu viel des Guten, meint Anne Görler in ihrem Zwischenruf.
Früher, für mich als Kind, war das so. Da gab es den Adventskalender und Nikolaus und den Heiligabend mit den Geschenken. Und dann die Gans. Das war dann am ersten Feiertag und dann war es irgendwie rum. Ganz früher soll mein Onkel Konrad am 24. schon in Tränen ausgebrochen sein, als das letzte Geschenk ausgepackt war. Jetzt muss ich wieder ein Jahr warten, soll er geschluchzt haben. Für den war es schon an Heiligabend rum. Später dann als Eltern. Da kam am 26. sowas wie das dicke Ende. Nach Heiligabend mit überfüllter Kirche und Geschenkebergen für das Kind gab es am ersten Weihnachtstag Oma und Opa 1 samt dem Rest der Familie 1. Geschenkeberge, das Kind überdreht, mein Mann und ich am Abend familiär übersättigt. Am zweiten Weihnachtstag dann Oma und Opa 2, Baumstollen, Geschenke. Das Kind hat schon am Morgen gefragt, muss ich dahin? Oh ja, du musst. Wütendes Geheule, Kind ins Auto, 100 Kilometer auf der A5. Das Kind sitzt dann bei Kerzenschein mit Ich-muss-Gesicht unter dem dritten Baum in 3 Tagen. Der zweite Weihnachtsfeiertag, der dritte Aufguss von Baum und Geschenken, Zumutung, Pflichtübung, einfach zu viel. Das bestätigt übrigens die Statistik. Weihnachten ist für mich purer Stress, sagen laut einer Umfrage der Datenbank Statista 15% der Deutschen, 8% streiten sich regelmäßig über die Feiertage und ein Viertel der Bundesbürger sagt nach aktueller Datenlage, es sind zu viele Erwartungen mit Weihnachten verbunden. Ist alles bekannt. Familienharmonie und Besinnlichkeitszwang. Nicht jeder verträgt die volle Dosis und das dann gleich auf der Langstrecke. Aber man kann es ja auch dieses Jahr mal wieder ausprobieren. Fröhliche Weihnachten.
Es ist ja wirklich interessant, wie unterschiedlich Menschen in Europa Weihnachten feiern. In Großbritannien zum Beispiel geht's an Heiligabend noch schnell in den Pub. Und der zweite Feiertag, der Tag heute, der gehört dem Shoppen und dem Fußball. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger über Weihnachten bei den Briten.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Seit Königin Victoria mit ihrem deutschen Mann Albert unter einem Tannenbaum Weihnachten feierte, stellen sich auch die Briten einen Nadelbaum ins Haus. Stehen muss er am Fenster, damit ihn möglichst viele von außen sehen. Außerdem mögen die Engländer deutschen Weihnachtsschmuck. Auf dem Weihnachtsmarkt kaufen sie zum Beispiel Schnitzereien aus dem Erzgebirge.
Von den deutschen Sachen mögen sie ganz gern die Pyramiden und die Smoking Men, also die Rauchermännchen. Das haben sie ganz lieb.
Am ersten Weihnachtstag ist London wie ausgestorben. Es fährt kein Bus, keine Bahn. Kaum ein Mensch auf der Straße. Das ändert sich schlagartig am zweiten Feiertag, dem Boxing Day. Das ist in der Regel der umsatzstärkste Tag im Jahr für den britischen Einzelhandel. Und früher gingen im Getümmel sogar die Scheiben von Kaufhäusern zu Bruch, etwa bei Selfridges in der Oxford Street.
Boxing Day sales frenzy here at Selfridges on Oxford Street. I heard a lot of smashing glass.
Und nach einem ganzen spielfreien Tag Weihnachtspause brennen auch die englischen Fußballfans darauf, dass endlich wieder gespielt wird.
We all love Boxing Day football, don't we? Or do we?
Bis einschließlich Silvester und Neujahr wird in der Premier League jeden Tag gekickt.
Dass die Kugeln am Weihnachtsbaum ursprünglich mal Äpfel waren, lässt sich noch nachvollziehen. Dass aber in den USA auch eine Gurke in den Baum gehängt wird und dass das auf einen deutschen Brauch zurückgehen soll, das ist doch eher ungewöhnlich. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre hat die Einzelheiten.
Dichtes Gedränge im German Christmas Village, dem deutschen Weihnachtsmarkt am Hafen in Baltimore. Menschen mit Rentiergeweih trinken Glühwein aus roten Nikolaus-Stiefeltassen. Ausgerechnet deutsche Weihnachtstraditionen stehen in den USA hoch im Kurs. Am Stand von Käthe Wohlfahrt oder Katie Wohlfahrt, wie der Amerikaner sagt, ist der Andrang besonders groß. Hier gibt es alles von Schwibbögen über Nussknacker bis hin zur angeblich typisch deutschen Weihnachtsgurke.
It's like a shiny pickle, kind of like a smaller ornament. I don't know. Ours is like maybe 2 inches and it's like a dark green, so that it hides in the tree and then.
Es ist eine kleine glänzende Gewürzgurke, vielleicht 5 Zentimeter lang. Unsere Gurke ist dunkelgrün, damit man sie im Baum nicht so leicht findet, erzählt der 25-jährige Jacob aus Frederick, Maryland. Tatsächlich gibt es in den USA die Sitte, eine Weihnachtsgurke, das sogenannte Pickle Ornament, im Weihnachtsbaum zu verstecken. Wer sie zuerst findet, darf als erstes ein Geschenk auspacken. Und tatsächlich denken fast alle Amerikaner, dass der Weihnachtsgurkenbrauch ursprünglich aus Deutschland stammt. Thatcher aus Silver Spring kann das bestätigen.
Yeah, my family is German.
Meine Familie ist deutsch. Meine Urgroßmutter hat immer Sachen aus Deutschland mitgebracht, auch die Gurke. Wer die gefunden hat, durfte zuerst auspacken. Oder manchmal hat derjenige auch ein besonderes Geschenk bekommen.
Komisch nur, dass die wenigsten Deutschen von diesem angeblich altdeutschen Brauch wissen. Jared, der freundliche Verkäufer am Käthe-Wohlfahrt-Stand, hat die Erklärung.
In den 1950er Jahren wollte die Firma Woolworth Kapital schlagen aus der Popularität von mundgeblasenem Glas. Aber statt vieler verschiedener Glasdekorationsartikel haben sie eine gigantische Menge an Glasgurken geliefert bekommen. Der Freund des Managers, ein Journalist, hat dann einen Artikel geschrieben und die Geschichte der deutschen Weihnachtsgurkentradition erfunden.
Of the German tradition of the Christmas pickle.
Seitdem haben Generationen von amerikanischen Kindern jedes Jahr am 25. Dezember nach der Gurke am Baum gesucht. Und manch einer bis heute ohne Erfolg, wie Richard aus Fairfax, Virginia, augenzwinkernd erzählt.
I have had a pickle hiding in my Christmas tree for 10 years now and they still haven't found it. I know it's somewhere in the middle towards the back.
Bei mir versteckt sich seit 10 Jahren eine Gurke im Baum und ich habe sie immer noch nicht gefunden. Irgendwo in der Mitte hinten, da muss sie sein.
Naja, wenn sie schon auf dem deutschen Weihnachtsmarkt in Baltimore verkauft werden, dann muss es ja stimmen mit der deutschen Tradition der Essiggurken am Weihnachtsbaum, oder? Die Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Dreikönig, nutzen ja viele Menschen, um so ein bisschen Rückschau zu halten auf das vergangene Jahr und Vorschau auf das kommende. Wie das konkret ablaufen kann, welche Tipps helfen, nicht einfach nur im Nebel zu stochern, das sagt uns Eva Asselmann. Sie ist Psychologieprofessorin in Potsdam. Und ich habe sie gefragt, ob die Zeit zwischen den Jahren tatsächlich die ideale Zeit für Rück- und Vorausschau ist.
Also die Zeit zwischen den Jahren eignet sich natürlich sehr gut dafür, weil das natürlicherweise einen Neuanfang signalisiert. Wir starten alle ins neue Jahr und dann bietet sich das einfach sehr an, nochmal zurückzuschauen, wie war denn das vergangene Jahr, was habe ich alles erlebt? Zumal das ja viele Menschen gleichzeitig tun, das kann andere Menschen dann auch animieren. Grundsätzlich können wir selbstverständlich zu jeder Zeit Rückschau halten, innehalten und selbst reflektieren. Das kann hilfreich sein, auch im Frühjahr, im Sommer oder im Herbst.
Welche Fragen helfen denn am besten, sich mit dem zu Ende gehenden Jahr zu beschäftigen?
Man kann sich mal überlegen, was ist denn überhaupt passiert im vergangenen Jahr? Was habe ich so erlebt an positiven Dingen, vielleicht auch an Rückschlägen? Wie bin ich damit umgegangen? Was habe ich erreicht? Worauf bin ich stolz? Was sind so Punkte, die ich vielleicht noch nicht gut umsetzen könnte, wo ich gerne an mir arbeiten möchte? Denn es geht ja darum, basierend auf der Rückschau, sich dann zu überlegen, was möchte ich denn erreichen im neuen Jahr? Man kann sich auch die Frage stellen, was hat mir denn besonders viel Freude bereitet im vergangenen Jahr? Wofür möchte ich vielleicht noch mehr in der Zukunft? Vielleicht gibt es ein Hobby, was einem besonders Spaß gemacht hat oder im Job eine Aufgabe, die einen ganz besonders erfüllt. Da bietet es sich natürlich an, sich dann das Ziel zu setzen, ich möchte mir davon mehr in mein Leben holen, Dinge, die mich erfüllen, die mich glücklich machen.
Lassen Sie uns mal konkret gucken, wie ich das am besten mache. Also ich nehme ein Stück Papier, vielleicht meinen Kalender vom vergangenen Jahr dazu und guck einfach mal, hilft vielleicht sogar der BAM-Effekt, also nach dem Motto, dieses Highlight fällt mir als erstes ein, wenn ich an das vergangene Jahr denke.
Genau, also man kann die einzelnen Monate durchgehen, denn viele Monate sind ja auch schon eine ganze Weile in der Vergangenheit. So Januar, Februar, März, da hat man vielleicht schon vergessen, was eigentlich passiert ist. Man kann das auch sehr gut machen mit dem Partner, der Partnerin, Familie, dass man gemeinsam Rückschau hält, was ist denn eigentlich passiert in dieser Zeit oder auch mit den Kindern und sich das dann aufzeichnen. Man kann sowas auch gut symbolisieren, indem man sich zum Beispiel ein kleines Bild dazu malt. Da hängt es von den eigenen Präferenzen ab.
Aufschreiben sollte aber auf jeden Fall sein oder irgendwie ein Foto aus dem Urlaub nochmal hochholen?
Muss man gar nicht unbedingt. Es gibt auch Leute, die können das wunderbar, ohne irgendetwas aufzuschreiben, zum Beispiel beim Joggen, ganz informell, dass man wirklich nochmal in sich hält und sich überlegt, was ist denn passiert letztes Jahr oder auch auf Reisen. Das kann man informell halten, ohne irgendetwas aufzuschreiben, dass man einfach nochmal für sich in sich geht. Oder man setzt sich wirklich hin an den Tisch, macht das ganz systematisch mit dem Kalender, malt sich das auf. Da gibt es unterschiedliche Wege, die nicht besser oder schlechter sind. Das hängt sehr von den individuellen Präferenzen ab.
Das ist ja eine Sache, Sie sagen, also eine Präferenz, ob ich es aufschreibe oder ob ich es mir einfach so hochhole. Aber was tue ich denn, um tatsächlich auch aus dem Erlebten eine Konsequenz zu ziehen, vielleicht eben für das kommende Jahr?
Das kann ich am besten machen, indem ich die Dinge, die passiert sind, einordne und mir überlege, was war vielleicht ein Rückschlag, wie bin ich damit umgegangen, was war positiv, was habe ich erreicht, worauf bin ich stolz, wie kann ich da noch weiter aufbauen, aber auch, was sind denn vielleicht Dinge, die noch fehlen in meinem Alltag, wo ich in der Zukunft gerne mehr von hätte. Also zum Beispiel, ich hatte mir eigentlich schon längst vorgenommen, mehr Sport zu machen oder ich weiß, dass es wichtig wäre, aber im vergangenen Jahr ist das viel zu kurz gekommen. Dann könnte ein Schluss daraus sein, im kommenden Jahr möchte ich mehr Sport machen. Oder auch, es war super turbulent, ich war echt gestresst am Limit, das hat meine Lebensqualität krass beeinträchtigt dieses Jahr. Dann könnte das implizieren, im kommenden Jahr möchte ich Vorsorge treffen, dass es hoffentlich weniger stressig wird. Und dann kann ich mir konkret überlegen, wie möchte ich das erreichen.
Es gibt ja vielleicht auch Menschen, für die 2023 eher zum Vergessen war. Sollte ich die Rückschau dann gleich weglassen oder wie kann ich damit vernünftig gut umgehen?
Auch da macht es Sinn, Rückschau zu halten und sich zu überlegen, was war denn zum Vergessen, was hat mich belastet, was hat meine Lebensqualität beeinträchtigt und dann auch wieder die Frage, was kann ich denn tun, damit es kommendes Jahr besser wird. Also gerade in solchen Fällen kann das sehr, sehr hilfreich sein.
Zwischen Weihnachten und Dreikönig ist eine gute Zeit, sich ein paar Gedanken über das vergangene und das kommende Jahr zu machen. Wir haben eben schon ein paar Tipps für die Rückschau bekommen von Eva Asselmann. Sie ist Psychologin und mit ihr schauen wir auch nach vorn. Was soll uns 2024 wichtig sein? Wo möchten wir Akzente setzen? Da liegen im Schaltjahr 2024 sogar 366 Tage blank vor mir. Wie finde ich einen Anfang, habe ich Eva Asselmann gefragt.
Häufig sind das sehr abstrakte Ziele. Angenommen, mein Ziel ist, ich möchte, dass es weniger stressig wird. Da hätte ich dann ein sehr abstraktes Ziel und da ist es dann wichtig, das runterzubrechen und sich zu überlegen, was möchte ich denn konkret machen, was möchte ich umsetzen. Denn wir wissen aus der Forschung, dass wir Ziele umso wahrscheinlicher erreichen, je konkreter, je präziser sie sind, je mehr sie auf unseren Alltag zugeschnitten sind. Also ich könnte mir dann überlegen, was war denn im vergangenen Jahr besonders stressig oder hat dazu beigetragen, dass ich im Stress war, wo waren so die Hochphasen des Stresses Und dann könnte ich mir so Dinge überlegen wie, welche Aufgaben möchte ich denn im kommenden Jahr delegieren oder zu welchen Zeiten in der Woche möchte ich mir eine Auszeit gönnen, dass ich wirklich Zeit für mich habe. Wie kann ich das durchsetzen und einplanen? Also das ganz konkret runterbrechen, welche Maßnahmen möchte ich ergreifen, wann möchte ich das machen?
Und trage ich diese Maßnahmen dann gleich auch in den Kalender ein? Also eigentlich müsste ich ja konkret dann mir auch die entsprechende Zeit nehmen.
Genau, das kann hilfreich sein, dass ich dann zum Beispiel sage, immer mittwochs abends, wenn ich von der Arbeit komme, dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, um mein Entspannungstraining zu machen. So, oder auch dann gehe ich laufen, dann mache ich Sport. Je konkreter wir das planen, desto leichter wird es dann auch, das umzusetzen. Denn gerade bei Neujahrsvorsätzen ist es häufig so, das bleibt alles sehr abstrakt. Ich möchte jetzt weniger Stress haben, ich möchte mehr Sport treiben. Aber bei so abstrakten Zielen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir das dann auch umsetzen, weil wir im Alltag dann nicht daran denken. Wenn ich mir das in meinen Kalender eingetragen habe, mittwochs um 17 Uhr, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann mache ich das und das, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich dann auch daran denke, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt auch motiviert bin, das, was ich mir vorgenommen habe, auch umzusetzen.
Ich nehme mir zum Beispiel vor, mehr Zeit im Freundeskreis zu verbringen. Wie lässt sich das konkret umsetzen? Da bin ich ja auch aufs Mittun der anderen angewiesen.
Ja, aber auch das hängt wieder zum großen Teil von mir selber ab. Ich kann ja selbst die Initiative ergreifen, auf andere zugehen, sagen, ja, wann hättest du Zeit, lass uns doch mal das und das machen. Ich kann auch andere zu mir nach Hause einladen, ganz aktiv. Also auch da habe ich sehr viele Mitgestaltungsräume. Und was auch prinzipiell immer hilft, ist, gemeinsam mit anderen Menschen zu planen, zum Beispiel mit dem Partner, der Partnerin, der Familie, mit Freunden. Denn wenn wir ein soziales Rückgrat haben, sind wir deutlich motivierter. Das kann uns ja bei der Sache halten. Wenn ich zum Beispiel mit der Freundin gemeinsam geplant habe, wir gehen jetzt immer zusammen in den Aerobic-Kurs, und ich bin dann an dem Abend nicht so motiviert, ist natürlich die Hemmschwelle viel größer, die Freundin dann hängen zu lassen und zu sagen, ja, pass mal auf, heute habe ich keine Lust zu dem Kurs. Und da würde man sich dann eher zu zweit zusammenreißen, gerade am Anfang, um diese neuen positiven Gewohnheiten über die Zeit zu erarbeiten.
Also es kann auch gut sein, sich Verbündete zu suchen, um die Absolut. Einzelnen Ziele dann auch wirklich umzusetzen. Ich habe mal gelesen, Ziele sollten auf jeden Fall ohne Verneinung aufgeschrieben werden, wenn sie aufgeschrieben werden. Also lieber sowas schreiben wie, ich esse nur noch, was mir gut tut, statt ich esse nie wieder Schokolade. Wie sehen Sie das?
Ja, das stimmt. Das zeigt auch die Forschung, denn solche Verneinungsziele, die lassen immer offen, was ich denn konkret tun möchte. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich esse nie wieder Schokolade, stellt sich ja die Frage, was esse ich denn dann stattdessen, wenn ich in der Versuchung bin, die Schokolade wieder zu essen? Oder wenn ich mir vornehme, ich höre mit dem Rauchen auf. Häufig war das ja vorher eine Gewohnheit, man hat immer geraucht, wenn man gestresst war zum Beispiel oder wenn man eine Pause brauchte. Auch da stellt sich dann die Frage, wie fülle ich denn ab jetzt meine Pausen aus? Wie gehe ich ab jetzt mit Stress um? Und solche Hinzuziele anstatt weg von, so kann man das auch bezeichnen, die sind deutlich stärker und expliziter, was wir da eigentlich konkret tun möchten.
Hinzuziele sind besser als weg von Ziele. Die Psychologin Eva Asselmann mit Tipps, wie sich Ziele für das nächste Jahr formulieren lassen. Zweiter Weihnachtsfeiertag. An den kommenden Tagen haben viele Zeit, auch eine Zeit, um vielleicht mit Familie und Freunden etwas Neues zu entdecken. In Stuttgart gibt's gerade eine Weltpremiere mit der Ausstellung Tutte Ench Amun, eine Ausstellung in der Schleierhalle, in die man im wahrsten Sinne des Wortes dank moderner Technik eintauchen kann. Silke Arning hat sich die Schau angesehen, die mit einem großen Donnerwetter beginnt.
Es ist ein gewaltiges Spektakel, ein schwarzes Nichts ringsum, Wasser, Donnergrollen, Blitze.
In the first moment of the history of the universe, the Egyptians thought that there was nothing, only darkness and water.
Den ersten Moment in der Geschichte des Universums haben sich die alten Ägypter als nichts vorgestellt, erklärt der Ausstellungsmacher und Ägyptologe Nacho Ares. Nichts als Dunkelheit und Wasser. Die Geburt des Kosmos und ich sitze mittendrin im Urgewässer. Über die Wände, den Boden der großen Halle fließt und strömt es. Atum, der Schöpfergott, erhebt sich, um andere Götter, den Himmel und die Welt zu erschaffen.
Er schuf das Leben und auch den Tod.
360-Grad-Kino. Fast 30 Minuten lang wird die Geschichte von der altägyptischen Götterwelt erzählt und natürlich auch von ihm. Tutanchamun. Er ist wahrscheinlich der berühmteste Pharao des alten Ägypten, ein Kindkönig, der im Alter von 19 vor mehr als 3350 Jahren verstarb. Dass der junge Pharao weltberühmt wurde, liegt an der Entdeckung seiner geradezu sagenhaft anmutenden Grabkammer mit kostbaren Schätzen 1922 durch den Archäologen Howard Carter. Darunter die goldene Totenmaske Tutanchamuns, die in Stuttgart in einer kunstvollen Nachbildung zu sehen ist, ebenso wie der berühmte Sarkophag. Was die Mittendrin-Ausstellung in der Schleierhalle allerdings tatsächlich weltweit einmalig macht, ist das sogenannte Metaversum.
Das ist wirklich eine Reise in Zeit und Raum, wo man zurück nach 1922 reisen könnte und dann in das Zeltcamp von Howard Carter.
Begeistert sich Jelle de Jong vom Kreativteam der Ausstellung. Denn dank Virtual Reality und VR-Brille stehe ich auf einmal nicht nur im Zelt des berühmten Archäologen, sondern auch in der legendären Grabkammer.
Wenn Sie die rechte Hand Höhe halten, da ist ein Petroleumlampe und mit der Lampe kannst du alle Räume von den Grabzimmern sehen und entdecken.
Tatsächlich kreuzt gerade eine Schar Skorpione meinen Weg. Ich kann Truhen öffnen, in Carters Notizbuch blättern oder auch seine Lieblingsmusik auf dem Grammophon hören. Damit die Expedition ins Jahr 1922 nicht im Chaos endet, dürfen maximal 40 Menschen gleichzeitig ihre Reise durch die Halle antreten. Die digitale Erkundung von Grabungsstätte und Grabkammer folgt weitgehend den tatsächlichen Erkenntnissen. Die anschließende Reise ins Totenland ist dagegen pure Fantasie. Diesmal schlüpfe ich mittels VR-Brille in die Rolle des verstorbenen Pharaos, steige aus dem Sarkophag, wandle durch die Grabkammer, um mich dann auf eine riskante Reise über Berge und Feuerseen zum Herrscher des Totenreiches zu begeben. Und obwohl ich eigentlich in Stuttgart auf einem Stuhl sitze, stehe ich plötzlich vor gigantischen Gottheiten vor Gericht. Tutanchamun, die Ausstellung, ist eine Mischung aus Abenteuerspielplatz und Geschichtsstunde.
Wer das erleben will, der sollte sich unbedingt vorher online ein Ticket besorgen. 60 bis 80 Minuten dauert der Rundgang. Karten gibt's immer für ein bestimmtes Zeitfenster, täglich von 10 bis 21 Uhr. Tutanchamun, die Eventausstellung in Stuttgart in der Schleierhalle, noch bis 25. Februar. Engel gehören zum Standardpersonal an Weihnachten und sie sind nach wie vor sehr gefragt. Was macht eigentlich ihre Faszination aus? Was sind Engel überhaupt? Sind sie männlich? Sind sie weiblich? Und warum kann man mit Engeln so gute Geschäfte machen? Michael Hollenbach.
In der Weihnachtszeit spielen Engel eine entscheidende Rolle. Im Neuen Testament verkünden sie Maria, dass sie schwanger sei. Und sie kommen zu den Hirten auf dem Feld und verkünden, dass Jesus geboren sei. Harald Lamprecht ist Weltanschauungsbeauftragter der evangelischen Kirche.
Engel sind Boten Gottes. Diese Engel haben in der Bibel keine Flügel. Die sehen aus wie Menschen, wie du und ich.
Aber wie sind die Engel in der Kirchengeschichte dann zu den Flügeln gekommen?
Diese Hauptgestalt des Engels, wie wir sie kennen, sozusagen als häufig weibliches Wesen mit Vogelflügeln, stammt eher aus der griechischen Mythologie. Das ist die Gestalt der Göttin Nike, die Siegesgöttin, die da auf diese Weise eingewandert ist in unsere Bildwelt.
Die Engel der jüdischen Bibel, wie der Erzengel Michael, treten in der Ikonografie eher männlich mit Schwert und Helm auf. Der Erzengel Gabriel, der Maria die Schwangerschaft verkündet, wird dagegen oft weiblich gezeichnet. Allerdings:
Engel sind weder männlich noch weiblich, sondern sie transzendieren alle Fragen also der Geschlechtlichkeit. Es ist eine andere Dimension, in die sie uns erheben wollen,
sagt der katholische Theologe und Engelforscher Uwe Wolf. Also sind Engel queer?
Also mit queer meinte ich einfach, die gehen quer durch alle Geschlechter, durch alle Fragen, durch alle Ethnien.
Damit entsprechen Engel einem aktuellen Bedürfnis vieler Menschen, nämlich patriarchale Strukturen auch in der Theologie in Frage zu stellen. Der Mainzer Religionspsychologe Sebastian Murken.
Ist Gott wirklich männlich? Ist Religion männlich? Und insofern sind Engel hier eine Möglichkeit, geschlechtsplural ein transzendentes Gegenüber zu denken, zu erleben und vielleicht eben auch darauf etwas zu projizieren.
Doch egal ob männlich, weiblich oder divers, kein Engel ist so beliebt wie der eigene Schutzengel.
Ein Engel, der dir deinen Weg weist, der dich leitet, wenn du ziellos durch das All kreist.
Die Wahrheit des Engels ist folgende. So wie wir einmalig sind, so haben wir ganz einmalig einen Schutzengel an der Seite. Und zwar von Anfang an. Dieser Engel, der ist all inclusive. So wie wir einmalig sind, so einmalig ist der Schutzengel an unserer Seite.
Ein Engel, der dir immer nah ist, der für dich da ist, wenn du in Gefahr bist.
Die Schutzengel ist ein Konzept, letztlich auch auf symbolischer Ebene zu zeigen, man ist in Gottes Hand und somit sehr geeignet, gerade im Sinne der kindlichen religiösen Sozialisation, etwas anzubieten, das dazu beiträgt, sich in der Welt aufgehoben und gehalten zu fühlen.
Er lässt dich nie im Regen stehen, er lässt dich nie allein, doch er ist leicht zu übersehen, denn er kann überall sein.
Michael Hollenbach über Engel und warum sie zu Weihnachten und für viele Menschen auch im Alltag eine wichtige Rolle spielen. Das ist ja eine dieser wichtigen Fragen zu Weihnachten. Echte Kerzen am Weihnachtsbaum oder Lichterkette. Egal wie, Kerzen gehören einfach zur Weihnachtszeit. Tatsächlich gibt's noch kleine Manufakturen, in denen Kerzen produziert werden. Unsere Reporterin Alexandra Daub durfte bei einer in Montabaur im Nordosten von Rheinland-Pfalz hinter die Kulissen schauen.
Schon wenn sich die Tür öffnet, riecht es in der alten Fabrikhalle der Kerzenmanufaktur Flügel in Montabaur nach Paraffin, der Stoff, aus dem Kerzen gemacht sind. Hier werden die Kerzen seit dem 18. Jahrhundert gefertigt, teilweise heute noch wie vor 100 Jahren, erzählt Chef Johannes Becker Flügel vor einem Karussell, an dem 6 lange weiße Kerzen hängen und sich langsam drehen.
Die werden dann einzeln eingetaucht in den tiefen Tauchbottich, der mit dem härteren Wachs gefüllt ist. Die Idee dahinter, die ist sicher schon über 100 Jahre alt. Entscheidend ist, dass die Kerze immer wieder zwischen den Tauchvorgängen abkühlt und deshalb fährt die Kerzen gerne Karussell, weil sie zwischendrin sich erholen kann.
Diese Methode ist besonders für Kerzen geeignet, die in Kirchen aufgestellt werden. Denn das härtere Wachs schmilzt nicht so schnell, wenn ein Luftzug die Flamme bis an den Rand der Kerze bringt. Alles fängt aber an mit einem Docht. Mehrere Meter lang, der auf einer Maschine immer wieder durchs Wachs gezogen wird, bis die Kerze die richtige Stärke hat. Die Kerzenrohlinge werden auf die passende Länge geschnitten und anschließend gefräst. Zum Schluss kommt die Farbe, meistens auch Handarbeit.
Man nimmt einfach die Kerze am Docht und taucht sie langsam ein und zieht sie aber schnell in einem Zug hoch und lässt sie kurz abtropfen und sie ist innerhalb von 10 Sekunden ist der Wachs erkaltet und man kann sie schon anfassen.
Dunkles Rot, liturgisches Lila und sanftes Gelb, das sind die Klassiker, die vor allem in der Kirche nie aus der Mode kommen. Bei den Kerzen für zu Hause sieht das ein bisschen anders aus, sagt Johannes Becker Flügel. Rot mit goldenem Glitzer ist gerade für die Weihnachtszeit zwar immer gefragt, aber die Kerzen dürfen auch gerne etwas modischer sein.
Ein spezieller Farbton für dieses Jahr im Trend ist der Safranton mit Gold- und Grauelementen. Da gibt es natürlich auch weiß- und graue Kerzen mit Silber, weil das doch jetzt gefragt ist. Das Licht der Kerze soll Wärme und Geborgenheit ausstrahlen und das ist ja gerade an Weihnachten wichtig, dass man in der Familie zusammenkommt und der Kerzenschein gibt dann wirklich noch mal eine besondere Stimmung.
In weiten Teilen ist das noch echte Handarbeit. Johannes Becker Flügel und seine Kerzenmanufaktur in Montabaur.